lieber selber steuern, statt sich schubsen lassen.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Heute geht's darum, ja, lieber selber zu steuern sein Leben, als sich schubsen zu lassen. Und in der Folge spreche ich heute mit Christina Löhnert darüber, wie das ist, so der Kapitän in seinem Leben zu sein. Und sehr selbstbestimmt und sehr selbstwirksam, wie das so schön in Psychologensprache heißt, wirksam zu werden. Und das passt natürlich perfekt, wenn wir über leichter, menschlicher und nachhaltiger im Leben reden, dass wir ja lieber selber wirksam sein wollen, wie uns von anderen schubsen zu lassen. Also deswegen erstmal herzlich willkommen, Christina, heute bei uns hier im Podcast.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, du hast ja eine spannende Geschichte, da kommen wir gleich noch drauf, so als Psychologin und weltweit unterwegs und diverse internationale Wurzeln, die beleuchten wir gleich noch. Aber steigen wir mal so kurz ein mit dem Thema, warum ist für dich das Thema lieber der Kapitän in seinem Leben sein und seine Mannschaft kennen? Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema?
Ja, ich denke, das hat vor allen Dingen mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und dass ich irgendwann mal im Laufe der Ausbildung durch Selbsterfahrung in meiner Ausbildung, so nennt man das bei dem Psychologen, Selbsterfahrung in der Therapeutenausbildung, macht man selber wie so therapeutische Gespräche, auch wenn man jetzt nicht irgendwie erkrankt ist, aber fängt dann an, sich selber zu reflektieren, schaut sich so die eigenen Stärken an, die eigenen Schwächen, die eigenen Schattenseiten, die eigenen Muster, in die man vielleicht auch gerne mal so reinfällt, den eigenen Autopiloten. Und da ist mir aufgefallen, dass ich geprägt bin von so einer, ja, von so einem Opferdenken, ja, von ich bin ja gar nicht schuld und mimimi und wenn es mir schlecht geht, dann weil die Umwelt und so weiter und die Situation ist gerade so doof und ich kann da eigentlich gar nichts für. Und ich war das irgendwann so satt.
Also, das verstehe ich.
Ich war das so satt, dieses blöde Opferthema, in dem man ja auch irgendwie gefühlt nicht weiterkommt, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, da, also das, jetzt reicht's, ja. Und habe dann tatsächlich auch gemerkt, dass ich wirklich allergisch reagiert habe auf Patientinnen, Klienten, die immer wieder in diesem Opferding gefangen waren, hatte zum Glück Supervision und konnte dann mit meiner Supervisorin immer wieder gucken, naja, okay, Christina, guck dir doch mal deine eigene Geschichte an. Warum regt dich dieses Opferding eigentlich so auf?
So
ja, was dazu geführt hat, dass ich, und das ist extrem wichtig, dass Leute, die im Coaching oder therapeutisch arbeiten, erstmal bei sich selber gründlichst aufräumen, um die eigenen wunden Punkte zu kennen, um die nicht immer wieder den anderen überzustülpen, beziehungsweise auf ihr Gegenüber so aggressiv zu reagieren, wo ja das Gegenüber gar nichts dafür kann. Ne?
Wenn wir ja über leichter, menschlicher und nachhaltiger reden, ist ja leichter, man muss sich ja nicht immer den Stress vorsätzlich geben, wo man ja vielleicht die bessere Erkenntnis hätte. Bei menschlicher, wir Menschen halt alle, irgendwo haben wir unsere Reflexionsflächen, unsere blauen Flecken, wo andere Leute draufdrücken und wir schreien immer Aua.
Ja.
Und natürlich nachhaltiger im Sinne von dauerhaft wirksam. Wenn man da an den Grundsätzen nicht arbeitet, wird es dann ein wenig schwierig auf Dauer, weil wir immer wieder die gleichen Fehler machen.
Ja,
deswegen ist das halt so ein spannendes Thema, weil ich glaube, das haben ja ganz viele von, ich nenne sie mal liebevoll, andere Unternehmermenschen, Weil wenn die im Leben was unternehmen wollen und laufen immer wieder gegen dieselbe Wand, dann ist es irgendwann halt ein bisschen schwierig. Und dieses Muster vielleicht oder dieses Bild mit dem Steuerrad und dem Kapitän und der Mannschaft, das ist ja so ein Stück weit dein Sujet, in dem du dich gerade bewegst. Wie passt denn das zusammen mit dem Kapitän, mit der Mannschaft, mit dem Boot, mit dem Steuerrad? Hol uns da mal kurz ab.
Ja, also du kannst dir das so vorstellen. Im Grunde genommen werden wir alle als Kapitän geboren, ja. Du kennst das von Neugeborenen, du hast ja selber Kinder, ne? Wenn die merken, dass an einem Grundbedürfnis etwas klemmt, sei es irgendwie Hunger, müde, überreizt, Wunsch nach Sicherheit, Wunsch nach körperlicher Nähe, Geborgenheit, irgendwas, ja. Also wenn es bei einem Grundbedürfnis klemmt oder windelvoll, dann machen die Rebell, ja. Dann geht der Alarm an und die hören nicht auf, bevor nicht irgendjemand von den großen Leuten gecheckt hat, was sie brauchen und dementsprechend reagiert und sie darin unterstützt, ihr Bedürfnis zu regulieren. Das heißt, die gute Nachricht ist, wir konnten das alle mal. Ja? Und manche von uns sind dann aufgewachsen mit schwarzer Pädagogik, mach die Tür zu, lass das Kind schreien, das stärkt die Lunge. Ja? Die Menschen, die so in den 40er, 50er Jahren aufgewachsen sind, die sind so groß geworden. Es gab tatsächlich einen Erziehungsratgeber, der hieß Hitler, die deutsche Frau und ihr erstes Kind. Der war dann irgendwann politisch nicht mehr korrekt. Der hieß dann irgendwann die deutsche Frau und ihr erstes Kind. Und dann ist der bis in die 80er Jahre verlegt worden unter dem Titel die deutsche Mutter, die Mutter und ihr erstes Kind. So. Und da sind solche Leitsätze drin, ja. Ist in der modernen Version heißt das, jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Kannst mal reinschauen, da kringelt dir die Fußnägel hoch, wenn du so manchmal denkst, okay, was bringen wir denn unseren Kindern dabei, wie man Bedürfnisse reguliert? Ja? Isst den Teller auf, in Afrika sterben die Kinder, habe ich einen köstlichen Komiker letztens zugesehen, der steht da vorne mit so einer Wampe und sagt, er hat dann immer aufgegessen, hat seine Mama gesagt, in Afrika sterben die Kinder. Dann war er tatsächlich mal in Afrika und sagte dann zu den Kindern, die sich lustig machen, I did it for you, I hope I could help you. Ja, so, also jetzt hat er halt seine Wampe, ja.
Sehr nett.
Na gut, aber jetzt kommen wir ab vom Schuss. Also wir konnten das alle mal mit dem Lenken und dem Kapitän sein. So, und jetzt sind wir in Umfeldern aufgewachsen, wo zum Beispiel nach Kriegsdeutschland, da war jetzt auch Wiederaufbau gefragt. Ja, da kamen Väter traumatisiert aus dem Krieg oder Großväter. Da war kein Platz für ich fühle mich depressiv, sondern da musste angepackt werden und aufgebaut werden. Ja, das heißt, es war in manchen Zeiten oder wenn du jetzt aufwächst mit einer alleinerziehenden Mama, die gucken muss, dass Geld reinkommt, dass sie die Termine einhält, dass sie alles wuppt. Wenn du aufwächst mit einem Papa, der gerade sein Unternehmen aufbaut und die extra Meile läuft und nur mal bis spät in die Nacht arbeitet und.
Das kenne ich auch.
Ja, dann hast du vielleicht mitgekriegt, dass das mit der Bedürfnisregulation, das ist ja nett, aber es funktioniert irgendwie nicht, beziehungsweise du kriegst es vielleicht nicht vorgelebt, ja. Du kriegst nicht vorgelebt, dass das völlig okay ist, erstmal sich selber zu regulieren, um sich selber auf die Reihe zu kriegen, sich selber zu regulieren. Wie geht das? Wie esse ich gesund? Wie halte ich meinen Schlafrhythmus ein? Wie grenze ich mich ab? Wie sage ich Nein, wenn es mir zu viel ist? Wie kriege ich das hin, wenn ich mal eine Schippe mehr drauflegen muss, dann nachher wieder ins Gleichgewicht zu kommen und so? Ja, das sind alles Dinge, die wir am Modell lernen. Und eventuell habe ich gelernt, da spreche ich jetzt mal von mir, nicht weil meine Eltern so einen Druck aufgebaut haben, sondern das konnte sich selber keiner erklären. Ich habe das irgendwie mitgebracht. Tiefer will ich jetzt nicht einsteigen. Ich weiß inzwischen, woher es kommt. Aber ich bin aufgewachsen mit einem inneren Glaubenssatz von, dass du kannst jetzt echt nicht hier, also du musst es bringen, ja? Du musst gut leisten, sonst geht dir alles den Bach runter. Ja, das mal jetzt ein bisschen vereinfacht. Und für mich war immer klar, dass ich Leistung zu bringen habe.
So Glaubenssätze, die haben wir ja alle.
Genau. Also das heißt.
In so einer Generation, wo man jetzt unternehmerisch tätig ist, da haben wir ja eine Kindheit irgendwo 60er, 70er, 80er Jahre, da war das ja so.
Ja.
Du, Du bist was wert, wenn du was leistest.
Genau.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Wir haben ja Grundbedürfnisse auf der körperlichen Ebene. Ich sage immer ganz, ganz platt, ist nicht von mir das Zitat, essen, scheißen, schlafen, mach's wie die Kuh. Ja. Und dann, der Spruch kommt tatsächlich von Patrul Rinpoche, ist ein großer tibetischer Meister, der hatte seinen Mönchen gesagt, dass sie gefragt haben, wie man Erleuchtung erlangt. Also essen, scheißen, schlafen, was er weggelassen hat, ich vermute mal, was, weil es an die Mönche adressiert war, war Sex oder körperliche Nähe. Ja, brauchen wir auch, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Als Kinder brauchen wir das Kuscheln, sich geborgen fühlen bei Papa, Mama. Wenn wir erwachsen werden, ist körperliche Nähe auch mal ganz nett, ja. Mindestens. Und dann haben wir noch vier psychische Grundbedürfnisse. Das ist Bindung. Das zweite ist Autonomie, Sicherheit, Kontrolle, Orientierung. Also alles, was so in den Pool Selbstbestimmung gehört. Ja. Das dritte Grundbedürfnis ist Selbstwerterhöhung. Und das vierte Grundbedürfnis ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ja, also was unlustig ist, stelle ich gerne ab. Und was mir Spaß macht, wenn die Party cool ist, bleibe ich lieber eine Stunde länger. So.
Ja. Ja? Das kann ich alles nachvollziehen, Kinder.
Nachvollziehbar, genau. Und es geht eigentlich immer darum, diese acht Grundbedürfnisse, vier körperliche, vier psychische, zu regulieren. Und ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass um meinen Selbstwert zu regulieren und die Bindung ordentlich aufrechtzuerhalten und mir Sicherheit zu geben, es für mich wichtig ist, Leistung zu bringen. Das heißt, ich habe mir so einen Leistungsfreak in meine Mannschaft geholt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Bild von dem Schiff.
Ja? Kapitän und der Mannschaft, genau. Das hast du einen Leistungsfreak geholt, genau. In deiner Mannschaft ist ein Leistungsfreak.
Das heißt, ich habe einen an Bord, der zieht volle Kanne durch. Ja, und wenn es sein muss, da wird auch, der ist dann manchmal auch ein bisschen gnadenlos geworden. Er sagt, das interessiert mich jetzt nicht, ob du müde bist, wir ziehen das jetzt durch. Und das ist sehr hilfreich, den an Bord zu haben. Nur wenn der permanent am Steuerrad steht, dann bist du irgendwann im Burnout.
Ja? Und die innere Mannschaft ist jetzt tatsächlich dein inneres Team, also nicht externe Mitarbeiter, sondern quasi die Kumpels, die du jetzt intern an Bord hast.
Genau. Und die hat jeder, ja. Und manche Menschen haben irgendwie ein Leben, was dazu geführt hat, dass die Angst eine ganz große Rolle gespielt hat. Dann steht da ständig die Angst am Steuerrand. Wenn du das machst und besser, überleg dir noch einen Plan B und einen Plan C und ich weiß nicht und so, ne? Also je nachdem, was du für ein Leben gehabt hast, hast du dir deine Mannschaft an Bord geholt. Und die läuft dann irgendwann vollautomatisiert. Die kennen dann alle so ihren Job, haben sich gemausert vom Praktikanten zur Minijob und dann irgendwann befristete Stelle und irgendwann unbefristet und auf einmal sind die in der Unternehmensriege ganz oben. Bei den CEOs sitzen die und haben ständig dein Steuerrad in die Hand und treffen Entscheidungen und machen Dinge, wo du daneben stehst und denkst so, Mist, ja?
So. Manchmal steht man daneben sich und sieht dann den vollautomatischen Film laufen und weiß aber gar nicht, warum das Schiff jetzt in die Richtung fährt, obwohl man es ja, das war das Thema, lieber selber steuern als schubsen lassen, um da zu gucken, was sind denn da für Dynamiken.
Genau.
Möglicherweise, hier liebe Zuhörer, möglicherweise kennst du das von dir selber auch, dass man irgendwie mal denkt, wer hat denn den Film gedreht? Wie kann ich denn den anhalten? Und dann wäre es ja jetzt spannend zu sagen, wenn man jetzt der Kapitän in seinem Leben sein will und ich will jetzt meine Mannschaft kennenlernen und zu gucken, wen habe ich mir denn da jetzt für mein internes Team an Bord geholt? Was sind denn das für Typen? Wie kommt man dem denn näher?
Ja, also das eine ist, das kann man über Psychotherapie machen, über Selbstreflexion. Da gibt es unterschiedliche Formen, da haben sich auch unterschiedliche Richtungen der Psychotherapie schon mit auseinandergesetzt. Und ich finde, also Unternehmer mögen ja mal gerne die Abkürzung, ne? Weil wir wollen ja Ergebnisse und wir wollen schnell ans Ziel.
Keine Umwege.
Und dafür finde ich tatsächlich eine sehr elegante Lösung, so Persönlichkeitstests zu machen, beziehungsweise man kennt das auch unter dem Namen von Profiling. Und da gibt es unterschiedliche, die sehr bekannt sind. Das DISC-Modell ist zum Beispiel sehr bekannt. Das kennen ganz viele, auch so unter dem Namen Insight oder Myers-Briggs. Mit den Farben, mit den roten, den gelben, den grünen und den blauen Typen. Und ich habe einfach einen Persönlichkeitstest zusammengestellt aus 4 Tests, die dann zum einen so den Ist-Zustand zeigen, wie habe ich mich denn so angepasst, wie ist meine Mannschaft jetzt, aber auch noch ein paar Tests dazu, die so zeigen, was für so eine Kommunikation, was für ein Teamtyp man ursprünglich eigentlich ist, weil viele von uns funktionieren aus einem angepassten Muster heraus. Ich habe mich irgendwann mal angepasst an meine Lebensgewohnheiten, habe dann meine Mannschaft so zusammengewürfelt und die steht halt jetzt da, ja. Und dann gibt es aber Menschen, die feststellen, boah, irgendwie das und das fällt mir immer schwer, ne? Oder warum komme ich mit dem Mitarbeiter immer aneinander, ne? Warum haben wir mit dem Abteilungsleiter immer Schwierigkeiten? Also das zeigt sich dann gerne auch im Außen. Und dann ist gut, wenn man zum Beispiel so ein Profiling oder so Persönlichkeitstests macht, um zu schauen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Wie ist meine Mannschaft aufgestellt? Welches sind meine inneren Antreiber? Habe ich so einen People-Pleaser? Habe ich so einen Dauereiligen, der sich immer beeilen muss? Habe ich so einen Perfektionisten am Team, der immer wieder sagt, oh nee, es reicht noch nicht gut genug, ja, der vielleicht ein bisschen übermäßig ausgeprägt ist. Und das ist, was das geht, also so die Tests, wenn man die rausschickt mit einer Erklärung dazu, das dauert eine Dreiviertelstunde maximal, die auszufüllen. Und wenn man dann nochmal ein Gespräch dazu macht, dann geht das auch nochmal 1,5-2 Stunden. Und dann hat man schon mal ein ziemlich klares Bild davon, wie man aufgestellt ist. Und kann dann natürlich gerne im Coaching, in weiteren Gesprächen noch aufarbeiten, okay, was mache ich jetzt mit meinem Haufen, ne? Weil Thema Leichtigkeit und Nachhaltigkeit, es ist einfach brutal anstrengend, wenn dein inneres Team ständig irgendein Gerödel macht und du gar nicht richtig klar mitkriegst, wer mischt da eigentlich mit und macht da was und hat da jetzt was wieder verzapft, dann schwimmst du ja irgendwie immer dagegen und du rennst im Hamsterrad und merkst, oh Mist, ja, das passiert mir ständig oder jetzt habe ich schon wieder die Entscheidung getroffen und merke, oh, die Konsequenz, das habe ich jetzt teuer bezahlt, ja, dann ist doch tatsächlich, finde ich, cooler, mal gründlich hinzuschauen, seinen inneren Haufen besser kennenzulernen, zu wissen, was sind meine wunden Punkte und wenn ich den managen kann, dann kann ich auch mein äußeres Team besser leiten, ja.
Dann haben wir ja wieder die Freiheit zu gestalten und wenn man zum Thema sich schubsen lassen, von sich selber natürlich oder an anderen. Aber wenn du dann jetzt wieder am Steuerrad gehst, bleib mal bei dem Bild und sagst so, jetzt nehme ich das in die Hand und jetzt korrigiere mal einfach den Kurs, dann wären wir ja wieder handlungsfähig.
Genau.
Das wäre eine gute Überleitung zu der Frage, warum kann die Christina das eigentlich? Eine gute Frage in deine Geschichte, die ja durchaus eine längere Geschichte ist. Vielleicht machen wir mal einen ganz kurzen Step durch. Was du alles gelernt hast, außer Psychologie studiert und Gestalttherapeutin gelernt und. Machen wir mal so einen ganz kurzen Sprung durchs Leben. Was befähigt dich denn heute, genau diese Dinge mit deinen Coaches machen zu können? Weil du hast ja ein paar tausend andere Patienten in deiner ärztlichen Tätigkeit ja auch schon hinter dir.
Ja, also ich habe 11 Jahre in der psychosomatischen Klinik gearbeitet. Also ganz besonders viel mit Führungskräften. Das war eine Privatklinik, eine sehr coole, sehr intensives Arbeiten. Also da habe ich tatsächlich, bis ich dann meine Methode entwickelt habe, die ich diese Steuerradmethode genannt habe, da hatte ich schon 7000 Stunden Therapieerfahrung auf dem Buckel. 7000 habe ich irgendwann mal zusammengezählt. Da sind jetzt nochmal 1000 online oben drauf gekommen. Das heißt, ich kenne natürlich da, wo die wunden Punkte bei den Unternehmern drücken. Ich kenne viele Unternehmer und Führungskräfte, die tatsächlich sehr erfolgreich waren in ihrem Leben, aber trotzdem irgendwann im Burnout, in der Depression, in der Sucht gelandet sind, weil sie eben nicht richtig die Bedürfnisse reguliert haben und dann irgendwann angefangen haben, das den Schmerz, den das verursacht, irgendwie zuzudeckeln, ja, oder noch mehr zu machen.
Wegebedarf.
Also zurück zu der Erfahrung, was befähigt mich? Reichlich Therapiestunden, Therapieerfahrungen, dann bin ich blöderweise, also ich bin Widder, ja, ich renne immer gerne Vollgas vor die Wand. Okay.
Die Horntiere, genau. Die sind berüchtigt, genau.
Und dann irgendwann habe ich gedacht, oh Mensch, das ist doch einfach zu anstrengend. Bin tatsächlich irgendwann, als mir die Dinge, die Sicherheit aus dem Ruder gelaufen ist, habe ich gemacht. Was ist passiert? Ich bin selber in einer Erschöpfungsdepression gelandet, was natürlich total blöd ist, wenn man selber Psychotherapeutin ist und sich dann auch noch anhört, wie konnte dir das denn passieren? Du musst es doch eigentlich selber wissen. Ja.
Schuster und die schlechtesten Schuhe, ja, kennt man. Ja,
genau, aber also es reicht ja nicht zu wissen. Ne? Das ist ja tatsächlich ein emotionales Aufarbeiten. Und das heißt, ich weiß aber auch, wie sich das auf der anderen Seite anfühlt, ne? Wie uncool das ist, wenn man dann da hängt und sagt, boah, Mensch, ich kann einfach auch nicht mehr. Ja? Das
ist eine wichtige Erfahrung, weil ja. Nur dann kannst du dich ja auch reinknien und auch gucken, dass es vielleicht besser gewesen wäre, früher mal in Coaching zu gehen, wie sich dann länger sonst therapieren zu lassen, wo ja genau. Sonst niemand Bock drauf hat. Und natürlich, wenn man so von Unternehmer zu Unternehmer spricht, wäre also ich meine so richtig viel Raum zu sagen, ich bräuchte mal Unterstützung, den gibt es ja im Tagesalltag nicht wirklich. Also eigentlich sind wir ja grundsätzlich alle weiße Ritter auf weißen Schimmeln, die immer in die Schlacht reisen und natürlich glorios gewinnen. Aber am Ende fallen wir vom Gaul und müssen uns wieder berappeln und denken, scheiße, jetzt haben wir auch noch 3 Knochen gebrochen. Und mal den Raum zu geben, zu sagen, ey, jetzt guck mal hin, ist das wirklich alles so toll oder machen wir uns ja selber was vor? Oder wen kann ich denn da mal um Hilfe fragen? Ich bin ja da nicht so advanced unterwegs wie du, aber wenn wir jetzt mit Unternehmern im Wald spazieren gehen und die kriegen so ein paar Aufgabenstellungen, so wie, was bewegt dich denn gerade wirklich? Oder komm, erzähl mal, was ist das denn eigentlich vor? Und die können dann einfach nur mal 20 Minuten, eine halbe Stunde nebeneinander im Wald erzählen, nichts sagen oder sich mal leer erzählen. Ich hätte fast gesagt, das ist so heilsam, das haben die sonst nie.
Ja.
Und aber das ist ja jetzt nicht mit therapeutischem Ansatz, sondern einfach nur so auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer, ohne dass ich jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, Krankheitsbilder sehen würde. Aber also man merkt aber schon, dass diese Lonely Wolves, und da würde ich mich auch dazu zählen, dass wir ja selten genug bis fast nie einen wirklichen Austausch auf Augenhöhe haben darüber, was ist denn das, was uns gerade wirklich bewegt oder drängt oder vielleicht Ängste macht oder wie auch immer, weil bei den klassischen Unternehmer-Events sind wir ja immer nur mit Schaulaufen beschäftigt.
Ja.
Da ist ja immer nur glänzender Lack. Und jetzt wieder zurück zu dir. Da gehst du ja auch 25 Etagen tiefer. Ich bleibe ja da an der Oberfläche und finde das ja schon cool. Deswegen hat mich ja das auch Thema so fasziniert, nach dem Motto, die Mannschaft kennenlernen und wieder Steuerrad in die Hand nehmen und blaue Flecken finden, die man gerne verdrängt hat, damit andere Leute die nicht drücken. Wie muss man sich das denn im Tagesalltag vorstellen? Also wenn dich jetzt jemand anrufen würde und sagt, Sie, Frau Lönert, ich hätte ja gerne mal einen Termin, dann ist das ja schon mal eigentlich nett. Was machst du denn da mit den Menschen? Naja,
erstmal machen wir immer, ich biete immer ein telefonisches oder ein Video-Erstgespräch an, 20 Minuten, das ist auch kostenfrei, weil das Wichtigste ist, dass die Chemie passt. Ja, also egal, was man macht. Ich habe schon so oft von Leuten gehört, ich hatte schon mal einen Coach, aber ja, irgendwie, ne, den hat halt das Unternehmen bezahlt, aber ich konnte es mit dem nicht so richtig. Da haben wir ein paar Sessions gemacht, aber hat mich nicht so wirklich weitergebracht. Ja, da denkst du, ja, klar. Also wie will ich denn jemandem wirklich authentisch zeigen, dem ich eigentlich nicht so gut kann. Ja, das heißt, es ist mal Punkt 1, dass die Leute gucken, hey, was ist denn das für eine, die Frau Lönert oder die Christina, und ich auch gucke, okay, passt das für mich, weil ich, und das muss ich auch dazu sagen, ich bin natürlich inzwischen auch in der privilegierten Lage, dass ich auch nicht mit jedem arbeite, sondern tatsächlich auch, ich habe auch keine Lust auf Menschen, die dann nur kommen, um zu jammern, sondern ich will dann auch mit den Leuten, die wirklich was unternehmen wollen, um da rauszukommen. Ja, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Aber ich mache
ja auch bei mir immer Testwandern immer, zu sagen, passt das? Muss ja sagen, genau. Oder wenn die Chemie nicht passt, kannst du alles vergessen. Das ist völlig
ausgeschlossen. Das ist super wichtig, genau. Ja. Und dann, dann guckt man da schon mal und dann kann man zum Beispiel, wenn jetzt da das Interesse besteht, einen Persönlichkeitstest vereinbaren, um da schon mal klar zu gucken, okay, wie ist denn die Mannschaft aufgestellt? Und oder was ich auch gerne mache, einfach in Coachings ohne die Persönlichkeitstests, ist mal die Steuerradmethode durchzugehen, weil das ist ein ziemlich strukturiertes Vorgehen. Da habe ich auch inzwischen ein YouTube-Video zu gemacht, wo ich die erkläre, wie die funktioniert. Kann man auch gerne irgendwie verlinken drunter, mal klar zu kriegen, hey, wo unterbricht sich immer wieder meine Bedürfnisregulation? Weil das ist was wir selber machen müssen, ja. Und wenn ich immer wieder, statt nach meinen Bedürfnissen zu schauen, irgendwelche Glaubenssätze bediene und sage, nee, ich kann da jetzt nicht Nein sagen, weil sonst mag der mich nicht mehr oder sonst werde ich nicht mehr gefragt oder, dann wird es natürlich schwierig, da ins eigene Gleichgewicht und in die eigene Kraft zu kommen, ja. Und Achtung, das ist jetzt keine Einladung zum absoluten Ego-Trip und zum Egomanen, sondern das beruht ein bisschen auf dem Motto, der ist ein bisschen provokativ, der Satz, aber ich sag gerne, wenn jetzt jeder mal lernen würde, sich selber zu regulieren, dann hätten wir keinen Krieg auf der Welt.
Okay.
Weil im Grunde genommen zwischenmenschliche Konflikte immer nur darauf beruhen, dass wir irgendwas bei uns nicht wahrnehmen und selber nicht um uns kümmern und das dann dem anderen in die Schuhe schieben. Ja, das hast du ganz extrem in Partnerschaften. Ja, wenn mein Mann mich lieben würde, dann wüsste er, was ich brauche.
Oh Gott. Ich habe gerade so das Bild im Kopf. Eigentlich kennen das alle Kaufmenschen ja sowieso, weil die sorgen immer für eine ausgeglichene Bilanz.
Ja,
Wenn du nur eine oder nur die andere Seite irgendwie permanent anguckst, dann hast du sehr schnell sehr heftige Schieflagen und fährst die Kiste völlig gegen die Wand.
Ja.
Das ist also dieser Ausgleich, obwohl sich das vielleicht ein bisschen nicht böse gemeint psych anhört. Wir sind doch Unternehmer, sind wir doch da völlig außen vor. Wir sind ja quasi die Übermenschen, die das alles können. Nee, natürlich sind wir das nicht. Nee. Und gerade weil wir aus der Bilanz wissen, die musst du immer, du musst Soll und Haben ausgleichen, du musst aktiver, passiver ausgleichen und du musst dich auch selber ausgleichen. Und wenn du, und das finde ich ein nettes Bild mit den 2x4 Bedürfnissen, wenn die nicht ausgeglichen sind, dann hast du halt eine schiefe Bilanz.
Ja.
Da bist du immer irgendwo im Defizit. Und dann kannst du halt hinterher rödeln, dass du das, wenn die auf der einen Seite die Kosten weggaloppieren, dann musst du auf der anderen Seite halt massiv Vertrieb machen, um die Kohle wieder reinzuholen. Oder wenn der Vertrieb nicht läuft, dann nützt es auch nichts, wenn du wenig Kosten hast. Da fährst du die Bude auch an die Wand. Also, ich glaube, wenn wir mal in dem Bild bleiben oder wieder beim Kapitän mit der Richtung und mit dem Kurs, dann gibt es ja bei dem, so habe ich zumindest mal als Jugendlicher bin ich mal oft segeln gegangen. Da war mir immer klar, bevor wir irgendein Kommando rufen, machen wir immer den 360-Grad-Rundumblick. Also was macht es? Was macht das Wasser? Was macht die Mannschaft? Was macht das Boot? Was macht der Wind?
Genau.
Und dann gucken wir, sind die alle an dem richtigen Platz? Und dann schreiben wir ein Kommando, Wende, Reh, und dann schmeißt wir das Segel rum und dann fahren wir in die nächste Richtung.
Genau.
Aber wenn man diesen Rundumblick nicht hat, also das wäre ja so das, was du mit dem mit dem Regulativ oder mit dem Steuerrad oder mit dem die eigene Mannschaft kennen, die Bedürfnisse kennen. Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich.
Ja.
Jetzt mal Unternehmer sprechen wieder zurück.
Ja. Vielleicht noch mal eine Idee dazu. Viele Menschen, also ich bin jetzt seit fast 15 Jahren im Job, ja, und ich stelle fest, dass die Menschen immer mehr überfordert sind mit der Frage, wie geht es ihnen?
Ah ja, gute Frage.
Ja, gut. Und sag ich, ja, fein, dann erzählen Sie doch mal, wie ist denn Ihr gut? Ne? Also ich weiß, wie meins ist, aber wie ist denn Ihr gut?
Wie ist denn Ihr gut? Ja, schöne Frage.
Also woran kriegen Sie das denn?
Große Augen.
Woher wissen Sie das denn, dass es Ihnen gut geht? Wie kriegen Sie das denn mit? Ja, also ich kann sagen, ich bin ausgeschlafen aufgestanden, ohne schwere Gefühl, sondern yay, ich habe Bock auf den Tag, ich habe keinen Hunger, mein Bauch klemmt nicht, ich habe keine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die mir irgendwie Reizdarm, Zwicken im Bauch, irgendwas beschert, ja, ich habe eine funktionierende Ehe, mir geht's mit meinen Kindern gut, ich habe gesunde Kontakte, das ist für mich, mir geht's gut. Ja, ich weiß, wenn ich ein Problem habe, ich kann den und den und den anrufen. So, dann, das ist mein Gut. Aber wie ist denn ihr so? Und dann
das ist eine lange Antwort.
Ja, wow. Dann kam immer so dieses, boah, ey, Frau Lünnert, Sie immer mit Ihren Fragen. Ja. Ja, ja. So, ey, hallo, ne, das ist eine ganz einfache Frage. Wie geht's Ihnen?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Und das ist ein bisschen, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, ich muss manchen Menschen beibringen, lesen zu lernen. Mhm. Also wenn es darum geht, die Bedürfnisregulation, die verläuft ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie so eine normale, so eine gaußsche Normalverteilungskurve. Mhm. Ja? Es ist alles in Ordnung, dann taucht ein Bedürfnis auf, dann geht die Kurve leicht hoch, du merkst, oh, irgendwie ist was blöd, aber du weißt vielleicht nicht so genau was. Ah, dann, wenn du hinguckst, kannst du feststellen, ah ja, guck mal, ich habe Durst, ja. Ich habe vielleicht einen trockenen Mund. Ah ja, guck mal, ich habe Durst. Ah ja, was könnte denn die Lösung sein? Na ja, dann gucke ich noch mal, wo ich ein Glas Wasser finde oder wo der Wasserspender ist. Mhm. Ist er ein Flur tiefer, laufe ich dahin, ja? So, dann geht das Erregungsniveau hoch, das Spannungsniveau aber auch. Ich muss jetzt langsam das Bedürfnis regulieren, weil ich habe immer noch Durst. Also nehme ich Energie auf und laufe dahin und hole mir ein Glas Wasser. So, dann spricht mich aber Kollege XY an und sagt, boah, Christina, kannst du bitte nochmal auf den Bericht gucken oder kannst du die Vertretung machen für da. Dann bleibt mein Glas Wasser da stehen, ich bin schon weggerannt und 3 Stunden später stelle ich fest, scheiße, ich habe immer noch nichts getrunken. Mhm. Weil ich meine Bedürfnisregulation hinten angestellt habe und gedacht habe, nee, ich möchte jetzt für die anderen da sein.
Das sind die, ich denke immer, die berühmten Gradnochs, die jeden völlig kopfscheu machen. Könnten Sie gerade noch das testen, gerade noch jedes. Ja, und dann noch. Rücken ja die eigentlichen Dinge, die gerade im Fokus waren, immer nach hinten. Also das hört sich jetzt auch nett an. Die Bedürfnisse sind ja noch da, weil irgendein gerade noch es wieder verschwunden hat. Und abends kommen wir müde nach Hause und denken, richtig geschafft hast du heute auch nichts, außer gerade noch.
Ja, da gibt es auch dieses coole Bild irgendwie, das Lied schon ein paar Jahre her von Tim Bensko, noch eben schnell die Welt retten. Genau. Kennst du das? Ja, klar. Das ist auch so ein Fall. So, und dann
400 Mails checken, genau.
Und das macht dann, auf Dauer macht das einen Schmerz, ja, dass ich immer wieder meine Bedürfnisse nicht reguliere. Wenn ich das aber nicht schaffe, da hinzugucken und zu schauen, ey, was mache ich denn da eigentlich den ganzen Tag? Wie gehe ich mit mir selber um? Dann kann ich auch diesen Schmerz nicht abstellen. Und der häuft sich an. Ja, und gut, das sagt man ja, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ne? Ich meine, der Mensch ist ja sehr flexibel und kann viel aufnehmen, aber irgendwann wird's dann zu viel und dann lenke ich mich ab. Im Unternehmerkreisen sehr gerne mit noch mehr arbeiten, ja?
Ja, genau.
Das kann man noch wissen. Mehr Leistung. Ja?
Jetzt würde ich aus kritischer Unternehmersicht mal hingucken, sagen so die Klischees zu bedienen, wenn dann Leute in einem Meeting sitzen, also nein, wir können jetzt noch nicht weitermachen, ich muss erst mal bei mir selber ankommen. Ich brauche es erst mal noch meinen grünen Tee und dann müssen wir bitte die Lüftung aufstellen, ich muss ja auf mich selber achten. Dann siehst du ja dann 10 Leute im Kreis erst mal die Augen nach hinten verdrehen und einmal tief durchatmen. Gibt es dafür ein Maß, was jetzt sozialverträglich funktioniert, wenn man dann nicht quasi seine Bedürfnisse jetzt allen anderen erstmal überhilft.
Genau.
Sondern zu gucken, ey, hallo, ich regel das, aber ich blockiere jetzt nicht hier die ganze Straße. Sondern,
sehr guter
Punkt. Läuft. Wie kriegen wir das denn auf der Kette?
Ja, sehr guter Punkt. Das reguliert sich im Grunde genommen durch die anderen Grundbedürfnisse. Ja, weil wenn ich immer nur den Ego-Trip fahre und der Ulrich immer noch seinen Tee will und erst noch seine Entspannungsmeditation machen will, bevor das Meeting fängt, dann hat das Konsequenzen auf Kontakt und auf Bindung. Grundbedürfnis Nummer 1. Ja? Das heißt, wenn du zu sehr auf dem Ego-Trip fährst und deine Sachen nicht für dich regelst, weil du kannst das ja auch vor dem Meeting starten, ja? Also du kannst ja deinen Zeitplan so regulieren, dass du schon entspannt in das Meeting reingehst, idealerweise.
Wenn die To-Go ankommen, ja.
Ja? Warum müssen das die anderen alle auch so machen? Stimmt doch gar nicht. Ja, jeder hat seine. Und da gibt's da gibt es einfach, das muss man erstmal finden, ja, das muss man so ein bisschen eingrooven. Okay. Und ich sag gerne, alles im Leben hat seinen Preis. Wir kriegen nichts geschenkt. Nichts.
Die Konsequenzen, immer. Mhm.
Und ich muss mir einfach klar darüber sein, was ist der Preis dafür und bin ich bereit, den zu zahlen? Ja? Und das ist ja auch nicht für alle Leute gleich.
Ja? Nee, das ist ja wahrscheinlich 8 Milliarden mal verschieden.
Genau, weil wir sind, ja auch,
Menschen mehr 80 Grad sind, ja.
Wir sind ja auch anders gepolt mit unseren Grundbedürfnissen. Also der eine hat mehr Bedürfnis nach Kontakt und nach Bindung, der andere jetzt nicht so. Ja? Dem ist vielleicht Sicherheit und Kontrolle wichtiger.
Ja, vor allem in den Meetings.
Ja, und es geht da eben darum, und das ist vielleicht auch das Wertvolle, was du eben sagtest mit dem Heilsam. Ne? Es geht darum, wirklich mal einen Gegenüber zu haben, einen Profi, der sich das mal alles anhört mit einem Profi-Ohr, ohne zu verurteilen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil es ist ja kein bewusster Fehler, den man macht, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und wenn wir da ein Urteil drüber schmeißen, das ist gut oder das ist schlecht, dann haben wir ja gleich ein Problem, weil dann sind wir ja, stehen wir in der Ecke und piensen da rum.
Genau. Also das eine ist so prickelt. Wirklich zu gucken, ja, es ist so, wie es ist, nicht zu verurteilen. Und das ist mir total wichtig, im Gegenteil sogar eher nochmal wertschätzend drauf zu gucken, weil jedes Verhalten, egal wie bescheuert das auch anmuten mag, ja, ich habe ganz viele Leute, die kommen mit dem Problem, ich prokrastiniere. Ja, Aufschieberitis. Mhm. Und ich weiß genau, es ist total blöd, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Mhm. Und dann ist der erste Schritt, dass wir mal gucken, ah, okay, wozu ist denn das gut? Also, angenommen, wir gehen zurück zu dem Bild von der Mannschaft. Diesen Aufschieber da, den Prokrastinierer, wann hast du den eingestellt in deinem Team? Wann ist der aufgetaucht? Was hat der für einen Job gehabt ursprünglich? Wozu ist der gut? Was hat der reguliert? Okay. Welches Grundbedürfnis hast du mit diesem Verhalten reguliert? Und wenn du das verstehst, dann kannst du hingehen und dir eine Alternative aussuchen, die vielleicht jetzt nicht so systemschädigend ist. Und gucken, okay, wenn ich das Grundbedürfnis anders reguliere, nämlich vielleicht eine gesündere Work-Life-Balance, ist immer so blöd. Hat hier, wer war das letztens in deinem Interview, sagte auch, das ist totaler Scheiß.
Weil, ja, das ist auch so. Ja, genau. Ich mag das Wort auch nicht, aber allgemein verstehen wir ja da vernünftige Ausgleich drunter.
Ja,
aber
ich hoffe, die Hörer können da was mit anfangen.
Ja, ja, im Einzelnen würde ich das jetzt auch auseinandernehmen, aber macht nichts. Alles gut. Aber weil wir diesen Ausgleich haben wollen, ist das gut.
Mhm. Die meisten Menschen, die mir begegnen mit so dieser Prokrastinierproblematik zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel für deine Hörer mit reinzubringen, ist, dass sie einen zu starken inneren Kritiker haben. Die haben so einen krassen Antreiber, dem es nie reicht, der immer sagt, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wenn du fertig bist, dann musst du dem noch und dann musst du da noch und hier und da und da. Mhm. Und dann kommt nämlich irgendwann, die moderne Psychologie hat das auch entdeckt, so das innere Kind ist ja inzwischen salonfähig geworden. Ganz moderne. Ja. Das haben wir nämlich auch auf dem Schiff. Und wenn das nie zur Ruhe kommt, dann haut uns das irgendwann sowas von Stöcke in die Speichen, dass gar nichts mehr geht. Ja, und dann sitzen wir da und starren auf unserem Bildschirm stundenlang und denken, Herrschaftszeiten, warum kriege ich es denn jetzt nicht gebacken, einfach mal anzufangen? Ja, und das macht alles Sinn. Und wenn ich mir die Zeit nehme, das liebevoll und respektvoll zu betrachten, ach, guck mal da, wen haben wir denn da in der Mannschaft? Wer ist denn da wieder auf der Matte? Okay, woher kennen wir den denn?
Ja. Ja, okay. Ja,
dann kann ich ja, da auch irgendwann mit Humor dran gehen, ja?
Das ist ja eine nette Art, damit umzugehen. Das finde ich, ja. Ach, wen haben wir denn da? Das ist ja sympathisch. Dann muss man ein großes Herz liebevoll mit seinen Leuten umgehen, weil wir haben sie ja irgendwann mal alle an Bord geholt.
Genau. Und die waren alle, die haben uns alle irgendwann mal, vielleicht nicht das Leben gerettet, aber doch das Leben irgendwie in dem Umfeld, in dem wir damals waren, leichter gemacht. Und das Schwierige ist einfach, wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, beziehungsweise wir haben vielleicht irgendwann mal diese Menschen eingestellt, da waren die, wir sprechen da in psychologischer Sprache, das war irgendwann mal eine funktionale Verhaltensweise. Ja, das heißt,
sehr, sehr netter Begriff, genau. Hat das mal was genützt?
Hat irgendwann mal was genützt. Wenn ich aber eine alte funktionale Verhaltensweise immer wieder benutze, das kennst du sicherlich aus Unternehmen, das ist immer köstlich, so der Spruch, ja, das haben wir schon immer so gemacht.
Mhm. Lieblingsspruch.
Ja? Du kommst in ein Unternehmen rein, irgendwie, ja, hast da was, aber du guckst dir an, wie die Abläufe sind und denkst, ach du Kacke. Was macht ihr denn da? Ja, haben wir schon immer so gemacht. Geht doch. Ja.
So auf gut Kölsch. Ja, Jungschen, lass mal stecken.
Das kommt
ja,
ja, es war schon so.
Selbst jetzt mit erfahrener, mit fortgesetztem Alter kriegt man das ja immer noch hin, wo dann Leute dann irgendwie nett einem den Arm auf die Schulter legen und sagen, ja, Jungen, lass mal stecken. Wir machen das schon.
Ja.
Und da kommst du natürlich nicht mit voran. Jetzt haben wir tatsächlich schon relativ lange geplauscht.
Ja.
Alles gut. Weil das sind ja wichtige Dinge. Wenn wir jetzt unseren lieben Hörern am Ende unserer Podcast-Folge nochmal drei Tipps mit auf den Weg geben, weil ich glaube, das haben ja alle jetzt schon erkannt, dass es viel besser ist, das Ruder selber in die Hand zu nehmen und sich nicht von diesen, wie hast du gesagt,
funktionale Verhaltensweisen, ja.
Von diesen funktionalen Verhaltensweisen fremdsteuern zu lassen, also sich im Leben rumschubsen lassen. Nur weil es irgendwann mal gut war, müsste es ja jetzt nichts mehr nützen. Also lieber die Klarheit und die Bewusstheit zu haben, wo müsste ich denn jetzt eigentlich das Steuer hindrehen, damit ich wieder selber den Kurs bestimme? Was wären denn so drei Tipps mit auf den Weg, die möglicherweise gleich und sofort selber machen könnten, um einfach auch in die Erfahrung zu kommen, hey, das ist cool, das funktioniert.
Also mein Lieblingstipp ist tatsächlich, und den wende ich selber an, ist einmal die Woche um 8 ins Bett.
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Ja, und am besten vorm Schlafengehen noch eine Schippe Magnesiumcitrat reinhauen, weil das wunderbar hilft, einen erholsamen Schlaf zu haben. Viele Menschen, die in der Erschöpfung sind, haben tatsächlich auch einen Magnesiummangel, unter anderem. Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen in die ganzheitliche Ecke. Aber Schlaf ist einfach ein Kardinal-Ding. Ja? Also wenn
das
ich
ist ja praktisch. Schlafe, einmal die Woche um 8 ins Bett.
Genau. Werde ich zum Zombie. Einmal die Woche um 8 ins Bett, dann
spürt
am nächsten Morgen, da hat man die geballte Selbstwirksamkeit, wenn man am nächsten Morgen nämlich dann vor dem Wecker wach ist und denkt, boah, geil. Wow.
Da bin ich um 1 Uhr nachts wieder wach. Muss ich mal ausprobieren, okay?
Probier es mal. Ja, dann bist du aber auch vielleicht nicht im Mangel, ne? Oder du bist halt um 1 Uhr nachts wach und kannst dann irgendwie was schaffen und später nochmal ins Bett gehen, ja? Tipp Nummer 2 ist tatsächlich hinschauen und tatsächlich, was ist jetzt gerade? Also was kriege ich von mir mit? Und sei es beim Sport machen. Man kann sehr gut mitkriegen von sich selbst, wie man unterwegs ist, ob man jetzt im Sympathikus, im autonomen Nervensystem, im Stressmodus ist, im Fluchtmodus, das ist der Sympathikus, oder ob man im Parasympathikus, also im Ruhe- und im Regenerationsmodus ist, kann man mit an der Atmung. Ja, wo spüre ich, dass ich atme? Wie ist meine Atmung? Ist sie schnell? Ist sie langsam? Ist sie tief? Ist sie flach? Was kriege ich noch von mir mit? Wo habe ich Verspannungen? Wo kommen die eigentlich her? Was wollen mir die sagen? Ja, also einfach mal wie so eine Kamera nehmen und die nach innen lenken. Mhm. Und mal hinschauen, als müsste man jetzt tatsächlich als Unternehmer betriebliche Abläufe unter die Lupe nehmen oder mal sich die Bilanz angucken, ja?
Einmal Revision, bitte.
Mhm. Genau, ja, so, okay, wo klemmt es denn vielleicht, ja? Und da mal hinspüren, ja?
Also quasi wie früher in der Werbung, kennst du bestimmt noch die Lenor-Frau am Wäscheschrank?
Nee,
die Werbung, wo die Lenor-Frau da stand und daneben ja. sich im Prinzip der Schatten aufging und dann ist die Wäsche jetzt weich genug. Also in welchem Modus bin ich denn da gerade unterwegs? Also einmal kurz neben sie stellen und gucken, was macht der Typ da eigentlich gerade oder die Typin.
Genau. Ja, okay. Ja. Neben sich stehen ist, finde ich, jetzt nicht so sexy. Vielleicht für Unternehmer ansprechender, einmal in die Adlerperspektive gehen.
Ah, okay, ja, genau. Okay.
Einmal von oben drauf gucken. So, und Tipp Nummer 3 ist, wenn du merkst, dass der Akku leer ist, dann hol dir rechtzeitig Hilfe. Weil warten, bis man in der Depression ist oder im Suchtverhalten, das ist einfach, ist ein verdammt hoher Preis, den man zahlt.
Da kann ich den Leuten zumindest aus der Praxis für die Praxis noch mitgeben. Ich hatte ja früher einen Autoersatzteile Großhandel. Ja. Und unter anderem Batterien verkauft. Und es war immer klar, nach 3 Tiefentladungen ist die Batterie im Eimer. Da kommt der erste Frost. Und dann habe ich immer alle Azubis und Batteriefüllen geschickt, zu sagen, du, jetzt kommt die ganze Tiefentladung. Und da kamen die, kam die rein. Aber nach 3 Tiefentladungen kannst du jede Batterie wegschmeißen. Zumindest die klassische Autobatterie. Und warum soll das beim Mensch unbedingt anders sein? Und mit so Bildern, die man ja kennt, das kennt ja jeder, Batterie weggeschmissen hat ja auch hier schon mal jeder. Aber muss man echt warten, bis man gegen die Wand gefahren ist? Oder sollte man nicht lieber den ersten Signalen folgen und sagen, du, wir sind auf dem Weg zur Tiefentladung. Genau. Geh mal an die Steckdose, lad mal wieder auf. Geh mal am Wochenende an den Strand oder mach mal einfach dünne oder geh ums 8 ins Bett oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, es ist fast schon zu profan, dass man das sagen muss. Vielleicht noch so eine letzte Bemerkung. Bei dem Thema Ein-Tage-Woche oder Zeit ist es auch so. Das kann man ja lange verschlören. Und da habe ich immer gerne den Vergleich, so zu wenig Zeit ist wie zu enge Schuhe. Mhm. Du kannst ja Füße ganz lange in zu enge Schuhe stopfen. Aber irgendwann sind die Zehen alle krumm und dann kriegst du sie nicht mehr gerade. Aber das geht ja schmerzfrei 20, 30 Jahre, aber dann traut sich keiner mehr an den Strand, weil die alle irgendwie ganz komisch stehen.
Ja.
Und mit Zeit oder mit Stress oder mit Tiefentladungen und all den anderen Dingen ist es auch so. Das geht ja so schleichend, dass irgendwann mal, also wenn ich so an die anderen Podcasts gucke, ein Burnout reicht, spart dir die zweite Runde oder 9 Hirnschläge für ein neues Leben. Es ist ganz oft so, dass die Leute, mit denen ich spreche, erst mal fett gegen die Wand gefahren sind, um dann erst wach zu werden. Und das Appell jetzt am Ende wäre, ey, warte doch da nicht drauf. Mit den engen Schuhen. Das ist einfach totaler Quatsch. Es tut zwar noch nicht weh, aber eigentlich weiß man doch, dass es nicht gut ist, wenn man permanent sich überlastet oder immer bei deiner Sprache bleibt, bei den Bedürfnissen, wenn man auf die nicht achtet. Und es sind ja nur 8 Stück. Das ist ja überschaubar.
Ja, und also ich habe ja lange im Suchtbereich gearbeitet. Ne? Die letzten 6 Jahre in der Klinik war ich ausschließlich Suchttherapeutin. Und ich habe so viele grandiose, wundervolle Menschen erlebt, die einfach, weil sie nicht rechtzeitig hingeschaut haben, schleichend in eine Alkoholabhängigkeit, eine Kokainabhängigkeit, eine Tablettenabhängigkeit reingeschludert sind. Das passiert ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern weil man jahrelang es A, irgendwie auch vom Umfeld akzeptiert wird, bei Männern dann nochmal schwieriger, ne, da ist das eher noch cool, wenn man viel verträgt. Das ist ja lange, lange Zeit unauffällig gewesen. Und wenn es dann wirklich aus dem Ruder läuft, dann ist man einfach schon so tief drin, dass es wirklich sehr, sehr viel kostet, um da wieder rauszukommen. Obwohl man ja schon lange vorher merkt, ich habe es tatsächlich nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Ich bräuchte Unterstützung, aber ich schäme mich vielleicht zu sehr oder ich will es mir nicht eingestehen oder... Ja, also es lohnt sich einfach frühzeitig hinzuschauen.
Das sind sie wieder, die Lonely Wolves und die weißen Ritter auf den weißen Pferden. Also lass es nicht so weit kommen. Herzlichen Dank, Christina, für die tiefen Insights, für die Tipps. Sehr gerne. Und toll, dass du wieder dabei warst, dass du zugehört hast. Und ja, probier es einfach mal aus mit den Tipps von der Christina. 8 Uhr ins Bett gehen. Mal gucken. Also bis zur nächsten Folge, mach's gut und schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.